Herzlich willkommen bei Nein to Geil, dem Podcast, in dem wir gemeinsam den Weg zu einer Arbeitswelt ebnen, die es dir ermöglicht, Klarheit für deine Karriere und berufliche Erfüllung in einer überfüllten Welt zu finden. Mein Name ist Steffi und ich bin das, was man so schön Tausendsasser nennt. Mit unendlich vielen Interessen und Leidenschaften ausgestattet, war es für mich lange schwierig, in unserer Arbeitswelt den Platz zu finden, der sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Heute habe ich als Projektleiterin im Personalbereich und Coach für Angestellte im beruflichen Umbruch meine berufliche Spielwiese gefunden und bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass du das auch kannst. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich dich inspirieren, ermutigen und dir den liebevollen Arschtritt geben, den du brauchst, um endlich für dich loszugehen. Ich gebe dir meine Erfahrungen, Strategien und Tricks für Beruf und Karriere an die Hand und gemeinsam programmieren wir dein Mindset auf Erfolg und Optimismus. Bist du bereit, das Arbeitsleben zu kreieren, von dem du bislang nur geträumt hast? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Und ich weiß, es ist schon wieder viel, viel, viel zu lange her. Doch wie sagt man so schön? Gut Ding will Weile haben. Und das Warten hat sich an der Stelle richtig gelohnt, denn ich komme zurück mit einer Knallerfolge zum Thema, wie wir lernen, uns die richtigen Ziele zu setzen. Und über das Thema spreche ich nicht nur in irgendeinem Framework mit irgendwem, sondern ich spreche mit Marco Alberti von Murakami. Er erklärt uns, was das OKR-Framework ist, was es bedeutet und wie es dir, deinen Teams und in deinem Unternehmen helfen kann, die richtigen Ziele zu setzen und dabei auch noch zufrieden zu werden und zufrieden zu sein. Klingt doch richtig geil, oder? Dann bleib unbedingt dran. Was ich ganz spannend finde, er erklärt uns auch, wie wir die Dinge finden, an denen wir nicht mehr festhalten sollten. Also die Ziele zu finden, die wir gar nicht mehr erreichen wollen oder gar nicht mehr erreichen sollten. Also bleib dran und viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, lieber Marco, an diesem sonnigen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dich heute im Interview zu haben. Wir haben die Folge betitelt, wie wir lernen, uns die richtigen Ziele zu setzen. Und allein in diesem einen Titel stecken so viele tolle Gedanken, tolle Fragen, die mir jetzt schon einfallen. Und bevor wir aber da reinsteigen, würde ich sagen, stell dich unseren Hörern und Hörerinnen doch erstmal vor. Wer bist du und was treibt dich an?
Das sind große Fragen. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, für den Austausch und die Einladung. Also ich freue mich sehr auf den Austausch. Mein Name ist Marco Alberti. Ich bin Gründer von Murakami und in dem Kontext schon seit einigen Jahren sehr konzentriert unterwegs, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, was ist denn die richtige Vision für ein Unternehmen? Was sind Strategien und was sollten Ziele sein? Und die Ziele in Form von OKRs. Das ist so das Spielfeld, mit dem wir uns beschäftigen. Und was mich daran antreibt, ist zum einen rauszufinden, wo man die Ressourcen von einem Unternehmen denn eigentlich investieren sollte und wie man dann konsequent auch da was zurückkriegt. Und die andere Frage ist so ein bisschen, wo müsste denn so ganz gesellschaftlich gesehen ein Unternehmen eigentlich hingesteuert werden? Und das sind zwei, finde ich, ganz spannende Fragen, die so ein bisschen darunter liegen. Und das versuchen wir zu erforschen und den jeweiligen Stand der Forschung mit anderen zu teilen.
Wow, das ist eine sehr, sehr große Mission, was total Interessantes und Spannendes, was dich antreibt. Wir kommen gleich zu deiner Mission, mit der du dich auch beruflich verwirklicht hast. Aber ich möchte noch mal kurz auf ein Zitat von eurer Homepage zurückkehren. Und zwar, da geht es um dich als Person. Und es wird zitiert, und ich lese das jetzt einfach ganz kurz vor. Ein starkes Interesse für das Neue prägte seinen Weg, auf dem er einiges ausprobierte. Sogar ein Restaurant gehörte dazu. Und ich bin jetzt weiterhin sehr, sehr neugierig. Wie genau hat all das deinen Weg hierher geprägt? Erzähl uns ein bisschen von den Links- und Rechtswegen, die du genommen hast, von der Neugier, die dich dahin getrieben hat, wo du jetzt bist.
Ich habe angefangen, also klassisch mit Abitur und dann irgendwie ein Studium BWL, das erste, was die was es im Bereich Medienwirtschaft so gab. Und das war so nebenbei zu meiner Agentur. Also ich habe eigentlich eher nebenbei studiert und gleichzeitig eine Internetagentur gehabt und bin dann über den Weg viele Websites gemacht, auch parallel ins Nachtleben gekommen, habe da dann irgendwie Host für einen Club gemacht als für mehrere, so als Nebenbeschäftigung. Und über den Weg bin ich dann auch ins Restaurant-Business gestolpert, kann man sagen. Und habe dann gedacht, so, das kann ich so ein bisschen nebenbei zusätzlich zur Agentur machen, um dann aber festzustellen, so ganz nebenbei funktioniert das dann doch ehrlicherweise nicht. Und dann habe ich mich 1-2 Jahre darauf konzentriert, um dann wieder festzustellen, ist zwar irgendwie schön hinzugehen, aber es zu haben und jeden Tag hingehen zu müssen und die damit verbundenen Sachen sind nicht die Aufgaben, in denen ich mich am wohlsten fühle. Und deswegen habe ich dann mich wieder auf den ursprünglichen Weg besonnen und bin dann wieder in die Beratung gegangen.
Du sagst gerade was ganz Interessantes und damit, ja, wenn ich mit Menschen spreche, die den Podcast hören oder die ich auch im Coaching begleiten darf, dann sagst du gerade was ganz, ganz Wertvolles, sich darauf zu besinnen, wo die eigenen Stärken und auch die Interessen liegen. Jetzt hast du Dinge ausprobiert und ja, wir sprechen nachher auch nochmal über das Thema Gesellschaft. Und auf dem Weg erwartet ja die Gesellschaft, dass man einen Weg wählt und dafür immer bleibt. Und da hat jetzt jemand eine Agentur und dann wieder noch ein Restaurant. Wie hast du trotzdem den, ja, vielleicht ist Mut auch hier der falsche Begriff, aber wie hast du trotzdem das durchgezogen zu sagen, ich probiere das aus, wo es mich hinzieht, um nachher sagen zu können, ich besinne mich auf das, was mir wirklich liegt.
Ich glaube, da, also Mut ist wahrscheinlich wirklich so ein, nicht der zwingend richtige Begriff, aber wobei ein Stückchen gehörte schon dazu, weil ich entsinne mich gerade an eine Diskussion, die ich damals mit meinem Partner geführt habe, der dann irgendwann gesagt hat, so, du stehst jetzt an der Klippe und jetzt musst du dich mal entscheiden, willst du springen oder nicht? Und dann musst du da voll rein oder nicht? Und dann dachte ich so, naja, puh, eigentlich nicht, aber warum auch nicht? Also komm, lass machen. Und dann war man drin, so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, mal auszuprobieren, wo einen das hinführt. Und das war eine schwierige Zeit und eine herausfordernde Zeit. Aber ich habe sau viel dabei gelernt. Und wenn ich das nicht gelernt hätte, wüsste ich auch nicht, was mir nicht so liegt. Und dann kann ich auch nicht dafür sorgen, dass ich mehr von dem machen kann, was mir vielleicht ein bisschen besser liegt.
Würdest du aber sagen, dass generell der Weg rein der einfachere ist, als zu sagen, ich gehe wieder raus, weil ich es doch nicht so toll finde, wie ich denke?
Mir persönlich fällt raus viel schwerer als rein. Also Sachen anzetteln kann ich sau gut, Sachen wieder sozusagen so, zu sagen, hab mich getäuscht, will ich doch nicht. Da stehen dann sau viele Emotionen irgendwie dazwischen. Man will irgendwie nicht der sein, der es hinschmeißt und man will den Weg zu Ende gehen und lauter so Sachen. Deswegen ist dieses Raus gar nicht mein Ding, aber also irgendwann muss man dann auch für sich beschließen, okay, das ist jetzt so gar nicht, wie sich's für mich gut anfühlt und dann muss man einfach auch einen Strich drunter machen und das, ja, also das zu üben ist sicher Teil der persönlichen Weiterentwicklung.
Jetzt haben wir uns im Gespräch die perfekte Überleitung gebaut zum Thema, wie wir lernen, uns die richtigen Ziele zu setzen und vielleicht auch Dinge zu vernachlässigen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Wie hat dich dein Weg dann zum Thema OKR geführt und welchen Bedarf hast du in der Welt gesehen, dass du gesagt hast, das möchte ich zu meiner Mission machen? Und vielleicht für alle, die gerade zuhören, nochmal eine Erklärung, was sind OKRs denn eigentlich? Woraus besteht das Konzept? Fangen wir ganz vorne an.
Okay. Erst willst du lieber den Weg oder erst die Definition?
Erst den Weg und dann die Definition. Okay. Wir gehen jetzt gemeinsam den Weg mit dir dahin, um dann zu verstehen,
was... Sehr gut. Neben oder nach dem Agenturgeschäft habe ich auch viel so Projekte gemacht, Startups beraten, mit Startups zusammen irgendwie rauszufinden, was ist das richtige Produkt, wie vermarktet man das und da halt immer von der strategischen Seite ein bisschen drauf geschaut und in dem Kontext bin ich dann in Beiräten gewesen und da waren Leute dabei, die aus dem Silicon Valley kamen und gesagt haben so, hey super, dieses OKR, das machen da alle, das muss man so machen und wie das so Berlin der frühen Jahre war und mit noch ein paar Jahren jünger ist man natürlich so, ja klar, cool, habe ich ein Video gesehen, kann ich, ist ja easy, machen wir jetzt so. Und in der Konstellation war ich auch beratend bei einem Projekt dabei und habe da auch operative Verantwortung übernommen, wo es wirtschaftlich nicht so rosig war, weil auch nicht Venture finanziert, sondern Inhaber finanziert, die finanzielle Situation ein bisschen angespannt, alle ein bisschen gestresst. Also man musste jetzt dann schon mal ein paar Entscheidungen treffen, die irgendwie saßen, sonst wäre es eng geworden. So, und dann habe ich gesagt, du, ich habe dieses Video hier gesehen. Ich finde, das klingt ganz schlau, weil wir machen viel zu viele Sachen für die Leute, die wir sind. Und wir haben viel zu viele Produkte, viel zu viele Märkte, viel zu viel alles. Das vorne und ich krieg das nicht unter Kontrolle. Und dann haben wir uns darauf eingelassen, diesen OKR-Kram mal auszuprobieren, so wie es in diesem Google Ventures Video, was da kursierte, beschrieben wurde. Und diese Sportanalogien haben so einen Nachteil, die klingen so wahnsinnig nachvollziehbar, die beschreiben aber leider die komplexe Welt eines Unternehmens leider überhaupt nicht, und der Transfer funktioniert halt auch leider gar nicht. Aber das Grundprinzip war zumindest mal verständlich, also haben wir es gemacht, und 10 Monate später haben wir festgestellt, okay, aus einem Unternehmen mit deutlichen Verlusten ist ein Unternehmen mit 10 Millionen Gewinn geworden. Aus einem Unternehmen mit einem sehr gestressten CEO oder einem sehr angeforderten CEO ist jemand geworden, der sagt, wenn ich Golf spielen würde, könnte ich jetzt den ganzen Tag Golf spielen gehen. Und aus Teams und der ersten Führungsebene, die vorher sehr immer in der Abstimmung waren, waren Leute geworden, die entspannter waren, und die Entscheidungen wurden auf breiteren Schultern getroffen.
Klingt und das nach kam Win-Win, Win-Win-Win.
Absolut. So, und das war irgendwie so spannend. Da kann man jetzt natürlich nicht sagen, also die Zahlen kommen jetzt nicht aus OKRs selbst, sondern aus den dadurch provozierten Diskussionen und Entscheidungen. Also es ist ja nur ein, wie ein Kompass. Also zeigt dir die Richtung an, ob du dahin gehst, wo du hin willst, hängt von dir ab. Aber der Kompass kann dich navigieren. Und so ist das ungefähr bei OKRs auch. Also die haben uns irgendwie dazu genötigt, die richtigen Fragen zu stellen und ein paar Entscheidungen zu treffen, die dann offensichtlich in dem Kontext die richtigen waren. Und das war so spannend zu beobachten, dass ich gesagt habe, da schreibe ich mal einen Blogartikel drüber, weil ich es irgendwie cool fand. Und dann kam der Nächste und hat gesagt, ja, du hast das doch schon mal gemacht, wie geht denn das so genau? Und dann bin ich sicher 5 Jahre durch die Gegend getingelt und habe das versucht, Leuten zu erklären, und es hat auch keinen so richtig interessiert. Also die ersten Jahre auf irgendwelchen Konferenzen waren schon sehr, was will denn der Typ jetzt? Also es hat einfach keine Sau interessiert. Und irgendwann hat so ein bisschen gedreht, dass, also glücklicherweise habe ich immer ausreichend viele Leute gefunden, die ich beraten durfte und die das ausprobiert haben, und die waren alle happy. So gesehen war ich relativ zuversichtlich, dass der Weg, auf dem ich da wandel, ganz zuträglich ist und auch was Sinnvolles produziert, und deswegen bin ich den weitergegangen, und zufällig ist dann eher sowas wie ein Trend draus geworden. Das war aber vor rund 10 Jahren nicht absehbar, demzufolge.
Aber als der Trend kam, warst du perfekt vorbereitet.
Naja, das ist right time, right. Das ist also klar, Glück gehabt.
Sehr, sehr cool. Ich sitze jetzt vor dir und gucke dich mit ganz großen Augen an und sag, hey, was ist das eigentlich? Definier doch mal für alle Menschen da draußen, die noch nie was von OKR gehört haben, jetzt gesagt haben, die Schlagworte Kompass und den Zufriedenmacher gehört haben, was genau sind OKRs und wie funktioniert das Modell? Oder vielleicht ein Beispiel, das du genannt hast, was habt ihr implementiert, das euch so zufrieden und erfolgreich gemacht hat?
Ja, vielleicht kleiner Disclaimer noch vorab, wenn ich von OKRs rede, rede ich von dem Framework, was wir über die Jahre geprägt haben, weil damals gab es nichts und wir haben diesen Weg irgendwie gewählt durch Trial and Error. Überlegt, wie es geht, ausprobiert, gelernt, angepasst, verändert. Und also alle Bücher und alles, was es dazu gibt, Stand heute, ist alles viel später gekommen. Demzufolge sind wir da so rummeandert und haben selber rausprobiert, wie es funktioniert und nicht. Das heißt, gibt keine druckfrische und astreine Definition von OKRs, sondern wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du Leute finden, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was ich sage, und andersrum. Das ist nicht richtig oder falsch, aber jeder muss so ein bisschen seinen Style finden und so ein bisschen der Philosophie lauschen und dann sich entscheiden. So würde ich es mal vielleicht vorab, damit man nicht denkt so, hä, das habe ich doch ganz anders verstanden. Ist möglich. So, also aus meiner Sicht heißt OKRs, Objectives and Key Results, ist ein Framework, wo es darum geht, die Ziele zu definieren, um wirklich zu sagen, was will ich denn eigentlich wirklich erreichen? Was soll denn am Ende dabei an Nutzen generiert worden sein? Und wie steigere ich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? im Objective beschreibe ich diesen Zustand in der Zukunft und der beschreibt eben nicht die Bemühung dahin und auch nicht dieses, ich bin ein bisschen nach vorne gekommen und ich habe ein bisschen mich mehr in die Richtung bewegt, sondern es sagt genau das, wie es sein soll. So. Und die Key Results sind messbare Ergebnisse, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das, also dass der Outcome, den ich haben will, am Ende auch passiert. So, das hat für uns was mit einer Cause-Effect-Relationship zu tun, also ein Ursache-Wirk-Prinzip. Wir glauben stark dran, dass die Key Results ursächlich dafür sein sollten, dass das Objective Wirklichkeit wird. Also wir sagen, okay, wenn wir die 3 oder 4 messbaren Sachen erreicht haben, dann ist die Möglichkeit hoch, dass das Objective wahr wird. Ist es sicher? Nee, ist es nicht. Aber nichts im Leben ist sicher. Demzufolge ist es das Beste, was wir kriegen können. Also wir steigern die Wahrscheinlichkeit, die Ressourcen auf die richtigen Themen zu setzen und die dann konsequent zu verfolgen, weil ich das ein Quartal lang mache. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, was wäre denn gut für unser Unternehmen und das vor allem aus Blick des Kunden oder der Kundin raus. Und überlege dann aus der Möglichkeiten aller schlauen und sinnvollen Ziele, die sind ja meistens mehr, als man so in einem Quartal unterkriegt, aus denen muss ich die raussuchen, die mich mit den verfügbaren Ressourcen am meisten in Richtung der Vision ziehen, die ich haben will. Und dann mache ich 3 Monate nichts anderes, als auf den Boden gucken und genau zu versuchen, diese Sachen sehr konzentriert, sehr fokussiert hinzukriegen. Weil die Ablenkung, dauernd zu sagen, mache ich jetzt das Richtige, hätte ich nicht doch was anderes machen sollen? Oder, heute Morgen beim Duschen ist mir das eingefallen, dann mache ich doch lieber das, das ist so viel cooler als die Idee, die ich gestern hatte. Das stimmt, das ist nur das Problem, ist die Ideen, die man hat, die bringen halt nichts, solange sie sich umgesetzt sind. Und leider setzen die sich nicht so schnell um, so dass man die Ideen, die langweiligen von gestern und von vorgestern, erstmal umsetzen muss, bevor sie was bringen. Und wenn man dann quasi immer spontan der letzten Idee beim Duschen hinterher springt, kommt erfahrungsgemäß recht wenig bei raus. Und das hilft dabei zu sagen, okay, ich mache alle 3 Monate mal den Fokus auf und guck mal, wo bin ich, was machen die anderen, wie ist die Großwetterlage, was habe ich für Ideen, wo muss ich vielleicht nochmal drüber nachgucken. Und das sortiere ich alles. Und wenn ich das sortiert habe, treffe ich die Entscheidung, das und das würde ich gerne machen. Und das und das zwar auch, aber nicht jetzt. Und damit sage ich, okay, in dem Quartal konzentrieren wir uns auf, sagen wir mal, eine Handvoll Objectives und versuchen, die hinzukriegen. Und wenn das Quartal rum ist und wir keine Ziele mehr haben, dann können wir ja immer noch was aus der Kiste holen. Aber habe ich jetzt noch nie gesehen, nicht ein einziges Mal. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass einem unterwegs die Ziele ausgehen. Also es lohnt sich, sich zu fokussieren.
Ich denke jetzt gerade an das klassisch pyramidenmäßig aufgestellte Unternehmen, wo es eine Strategie gibt. Da wird im stillen Kämmerlein werden Ziele abgeleitet, die werden dann runterkaskadiert, also klassisch top-down. Und ich sage jetzt ganz reißerisch, auf Ebene 3 dieser Pyramide versteht schon keiner mehr so genau, was die Ziele jetzt sind und was wir da erreichen wollen. Aber blinder Gehorsam, wir machen das. Ebene 3 versucht es dann in darunterliegenden Ebenen gerade noch so mitzugeben, bis dann irgendwann Scheuklappen auf, wir tun irgendwas, also nicht Outcome basiert, sondern wirklich so Daily Business, das sind halt meine täglichen Aufgaben. Das heißt, die Ebene, ab Ebene 3 weiß keiner mehr, was machen wir eigentlich für den Kunden, die Kundin. Wie kann man ein solches Prinzip, was ja wirklich viel erfolgsversprechender ist, in ein solches System reinbringen? Was braucht es dafür vielleicht auch?
Also es ist ein Change-Prozess, das ist offensichtlich, weil man denkt ein Stück weit natürlich anders über die Welt und über den Umgang mit Zielen. Also so, sagen wir mal, aus der stark vereinfacht und kontrastiert, aus der alten Welt kommt, sagst du ja, ich weiß genau, was das Ziel ist und ich weiß auch, was zu tun ist und dann muss man sich nur anstrengen und dann wird das schon passieren. Also das heißt, du sagst 5-Jahres-Ziel, 3-Jahres-Ziel, 1-Jahres-Ziel und dann runtergebrochen auf, lass sagen, 3 Monate. So, das geht davon aus, dass man die Umgebung relativ gut vorhersagen kann und die Ursache-Wirk-Prinzipien halbwegs verstanden hat. Im komplexen Umfeld, in sich schnell wandelnden Umgebungen stimmt das so mäßig gut. oder auch nicht. So, das haben wir ja rausgefunden. Das ist eine Großzahl der Firmen hat rausgefunden, lässt sich nicht so gut vorhersagen. Ursache-Wirk-Prinzipien sind nicht belastbar vorhanden und die Umgebung ändert sich schneller, als uns lieb ist. Also hilft dieses, wenn ich nur da und da und da sage, dass ich dann und dann sein will und jetzt richtig Druck drauf gebe, dann wird es schon passieren. Das stimmt ja nur bedingt oder stimmt heute nicht mehr so wirklich. Deswegen muss man vielleicht anders drauf gucken und sagen, wo will ich denn grundsätzlich hin? Und da gibt die Vision jetzt mal so die Orientierung vor. Was sind denn die großen Hebel, an denen ich ziehen muss? Das sind die Strategien. Und wenn man mal so drauf guckt, was so in deutschen Landschaften als Strategien so kursiert, das meiste taugt das PowerPoint nicht, indem es gespeichert ist. Es ist alles generischer BWLer-Krempel, der, wenn man das irgendwie studiert hat, sage ich mal, das steht auf der dritten Seite von einem gewöhnlichen Marketinghandbuch. Wir produzieren Produkte und Dienstleistungen, die unsere Kunden lieben. Wir sind der Partner unserer Wir stellen nur Top-Talente ein. Denkst du, ja klar, das Gegenteil davor wäre auch großer Käse, wird ja keiner machen. Und wusste ich auch schon, bevor ich hier die Tür aufgemacht habe, weil es ist quasi Commodity. Die Frage ist, worauf setzt denn ihr jetzt so ganz genau, also so richtig, also worauf wettet ihr, dass es funktioniert und worauf nicht? Da tun sich viele Unternehmen deutlich schwerer. Und deswegen ist es schon eine Veränderung, A, anzuerkennen, okay, die Zukunft richtet sich nicht nach meinem Excel, also der Realität ist dein Businessplan herzlich egal. Das kannst du sagen, es muss aber die, wir müssen die Zahlen erreichen, ist mein Lieblingssatz. Ja, sonst was? Also die Frage ist, die Realität richtet sich nicht nach unserem Businessplan, sondern andersrum. Mhm. Und deswegen müssen wir halt auch anders damit umgehen lernen. Und das heißt natürlich auch, diese Unsicherheiten und diese Ohnmacht auszuhalten. Wir können es nicht planen und wir können es auch nicht alles beeinflussen und wir haben es auch noch nicht alles verstanden. Also ich zumindest nicht, aber ein Großteil der anderen hat ähnliche Muster. Deswegen ist es so, dass man sich wahrscheinlich mit den Unsicherheiten lieber anfreundet, anstatt sie zu ignorieren. Und das ist ein Teil der Veränderung. Der andere Teil der Veränderung ist, ich weiß, was richtig ist. Und das sage ich jetzt allen anderen und dann sollen die kleine Teile davon machen und dann werden die schon machen, was sie sollen. Das ist aus zwei Gründen nicht optimal. Der erste Grund ist Risk Mitigation. Also wenn ich sage, wenn du und ich über den gleichen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven nachdenken, jetzt wäre ich ein Stück über dir möglicherweise in der Hierarchie, wenn wir das so mal sagen, wie du das vorhin skizziert hast, und du bist ein bisschen näher dran an der Fachlichkeit, ein bisschen näher am Doing, an der Realität, dann haben wir ja unterschiedliche Perspektiven. Ich habe ein bisschen das Breitere und den Weitblick und du hast ein bisschen so T-Shape-mäßig, du hast ein bisschen mehr das Verständnis für die Sache und für das Problem. Wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven über den gleichen Sachverhalt nachdenken und zu ähnlichen Ergebnissen kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nicht auf dem komplett falschen Weg sind. Mhm. Wenn ich dir sage, so, das hier hat rauszukommen, dann sagst du, ja, gut, okay. Da ist keine Risk Mitigation. Da ist dann einfach so, ja, ich sag's, weil ich der CEO bin und du sagst, ja gut, dann machen wir halt, was du willst. Aber da kommt ja keine Reibung zustande im Sinne von, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und die kommt schön zustande, wenn zwei Leute aufschreiben, was der richtige Weg ist, beide verdeckt, dann die Karten umdrehen und sagen, so, hier geht's lang. Und dann stellst du fest, das ist nicht der gleiche Weg. Dann kannst du gucken, wo kommen die Abweichungen her. Deine Motivation ist viel höher, deinen eigenen Weg zu verfolgen, als den ich dir vorgezeichnet habe. Deswegen bin ich selbst dann gut beraten, wenn ich relativ sicher bin, dass meine Idee die richtige ist, dafür zu sorgen, dass du glaubst, dass es deine war. Weil es macht dir viel mehr Spaß und du wirst auf jeden Fall auch viel besser dahinter sein, die umzusetzen, wenn du den Buy-in dazu hast. Und das sind die zwei Gründe, die natürlich dann auch innerhalb von so einem Prozess zu einer Veränderung führen müssen, aber die sich hochgradig lohnen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie wichtig da der Aspekt der Teilhabe ist. Jetzt gibt es ja viele Menschen da draußen, für die es sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die wollen nicht Teilhabe haben, sondern denen reicht es völlig, diese Anweisung zu kriegen und sich zusammen hinsetzen und gemeinschaftlich zu überlegen, ist es der richtige Weg, liegt ihnen per se nicht. Jetzt beschreib uns doch mal, wie eure Arbeit aussieht. Ihr kommt in ein Unternehmen und ein Unternehmen, was euch anfragt, ist ja schon mal ein paar Schritte weiter, weil sie sagen, wir müssen vielleicht einen anderen Weg gehen, gehen gerade nicht den richtigen Weg, unsere Ziele anzugehen. Wie sieht da euer erster Schritt aus und wie sieht da die Zusammenarbeit mit euch aus? Nimm uns mal mit in euren Alltag.
Jetzt hast du was davor gesagt, das würde ich gerne nicht einfach so vorbeiziehen lassen, weil es schon auch ein relevanter Punkt ist. Wenn du sagst, ja, Leute, also es gibt, Menschen sind so. Menschen sind nicht so oder so, sondern Menschen sind alles. Und wir sind auch selber alles. Mal ist man motiviert, mal interessiert sein gar nicht. Mal ist man völlig dahinter und mal völlig ignorant. Und das heißt also, deswegen ist ja Theorie X und Y stimmt ja auch nicht mehr, sondern Theorie Z, am Ende sind wir situativ und alles. So, das macht schon mal sehr komplex, was den Menschen angeht. Und jetzt müssen wir das ja dann auch aufs Umfeld mappen. In welchem Umfeld bewegen wir uns und wo bewegen wir uns zu? Auf welches Umfeld bewegen wir uns zu? Was ist denn mit den Aufgaben, die man hochrepetitiv und klar beschrieben hat, wo man nur noch gesagt kriegt, wie es geht? Die werden wir als Menschen nicht mehr lange machen. Also entweder machen das Roboter oder AIs oder sonst irgendwer. Und wenn es heute noch nicht so ist, kannst du sicher sein, dass einer dran arbeiten wird. Das ist also für einen Mensch, der sagt, hey, ich beziehe da meinen Lohn und Brot von, keine schlaue Position. Und die wird es auch nicht mehr so lange so stark geben. Und deswegen ist es gar nicht die Frage, ja, habe ich keine Lust darauf, sondern wie kriege ich die Leute mitgenommen? Weil wenn du sie nicht mitgenommen kriegst, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Also dann haben die ein Problem und wir haben gesellschaftlich ein Problem. Mhm. Und das können wir uns wahrscheinlich nicht, das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Deswegen würde ich nicht da drauf gucken und sagen, es gibt die und die, sondern es gibt Menschen und wir müssen die irgendwie alle dafür begeistern, zu sagen, ja, ich weiß, es ist angenehmer, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Aber das gibt's nicht mehr. Und das brauchen wir hier auch nicht mehr. Das kommt auch nicht wieder rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Und das, glaube ich, schon ein großer Teil der Weltsicht, die man braucht. Weil wenn man sagt, ja klar, ich kann auch die nächsten 5 Jahre noch im Callcenter arbeiten oder 10 oder 30, let's see. Aber drauf zu schauen und zu sagen, lass mal stark hinterfragen, ob das denn alles noch so sich linear weiterentwickelt, hilft auf jeden Fall in eine Position zu kommen, also als Mensch und als Unternehmen, die deutlich zukunftssicherer ist. Jetzt habe ich eine Frage beantwortet, die du gar nicht gestellt hast, aber ich glaube, zum Verständnis ist es nicht unwichtig.
Ja, vielen Dank. Auch die Frage, die ich nicht gestellt habe, kann hier gerne beantwortet werden. Und es war sehr schön, da deine Gedanken auch zuzuhören. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn das ist ja der Elefant im Raum. Und nur weil wir nicht hinschauen, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Und das ist wichtig, das mal auf den Tisch zu bringen. Vielen Dank.
Sehr gerne. So, jetzt, wenn jemand kommt und sagt, wie machen wir denn das? Dann sagen wir, okay, lass mal gucken, was hast du denn? So. Also würden jetzt sagen, Steffi, schick doch mal oder zeig uns doch mal eine Vision, eine Mission, die Strategien, die Werte und die Aufbauorganisation und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an und dann sagen wir dir so ungefähr, wo wir glauben, dass das einzusortieren ist. Wenn die Vision ist, ja, wir wollen der größte so und so in so und so werden oder bis 20, die Zahl hat sich mittlerweile verändert, aber 20, 25, 20, 28 haben wir 100 Millionen Umsatz oder 1 Million Kunden, dann würden wir sagen, da muss man wahrscheinlich nochmal ran, weil das nicht so eine wirklich sinnvolle Vision ist aus dem, was wir glauben, wie es wirkt. So. Und da merkst du ja schon, passen die Mindsets zueinander. Sehen wir das ähnlich? Und sagt jemand so, ja, sehen wir auch, da ist noch irgendwie Potenzial oder Überarbeitungsbedarf? Oder sagt jemand so, nee, das wollen wir nicht mehr anfassen. Also 100 Millionen, das ist gesetzt. Und dann weißt du schon, wird der Rest auch problematisch bist, nicht so wirklich gut funktionieren, weil das ja schon da anfängt. Also diese retrograde Planung, die ich vorhin beschrieben habe, wenn ich 100 Millionen da will und dann 50 da und dann 20 da und jetzt muss ich dir nur noch sagen, wie viel Millionen du bis wann wo rauszuholen hast, das funktioniert ja in dem Umfeld leider, glücklicherweise, wie auch immer man da drauf schauen mag, nicht. Und deswegen muss man da schon, sagen wir mal, stark insistieren und sagen, okay, wir glauben schon, dass da und da ein anderer Blick nötig ist. So. Und wenn das eine gewisse Akzeptanz hat und wenn man dann sagt, ah, jetzt passen da die Inhalte, entweder macht man da Workshops zu oder das Unternehmen hat schon alles oder das Unternehmen geht nochmal in sich und löst es selber, wie auch immer, dann kommt man irgendwann zu diesem OKR-Layer und da haben wir dann eine Menge Fragen vorbereitet, die so grundsätzlich mal die unterschiedlichen Töpfe aufmachen, wo denn so Ziele versteckt sein könnten. Du hast vorhin dieses Tagesgeschäft, was man nicht so gern gehörtes Wort ist, weil das irgendwie so ein Kessel buntes ist, so eine Überschrift für alles und nix. Aber das, was die Leute sowieso irgendwie so ein bisschen machen, so operatives, dann gibt's immer noch das, ja, die großen strategischen Ziele, dann gibt's vielleicht hin und wieder mal irgendwo einen Businessplan, wo auch ein paar Zahlen drinstehen, wo irgendjemand sagt, die müssten wir aber wirklich mal holen. Und dann gibt's noch so ein paar so Probleme und Herausforderungen, wo man sagt, ja, ich bräuchte schon irgendwie jetzt mal richtig Innovation, aber so Leute, die das können, haben wir eigentlich auch gar keine. Also ein paar Herausforderungen haben wir auch noch in dem Ganzen. Und das versuchen wir dann alles mal so einzufangen. Worum geht's denn eigentlich so überall gerade? Und versuchen das mal dann zu sortieren. Und da machen wir dann einen zweitägigen Workshop mit dem Leadership-Team, bringen vorher allen über so eine Cloud Academy, nennen wir das, die Theorie bei. Das heißt, wir verbringen keine Zeit mit Frontalbeschallung, sondern das ist alles quasi zeitlich und örtlich ungebunden. Also kann jeder im Vorfeld sich ansehen und lernen. Und dann kommen die Leute mit den so gut sie können vorbereiteten OKRs. Und dann geht's auch nach 3 Minuten direkt rein ins Verhandeln, rausfinden. Also dann machen wir genau das, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe. Der Prozess aus meine Sicht CEO plus deine Sicht jetzt Teamleiterin für irgendein Team, das legen wir mal übereinander und gucken uns an, wie gut passt denn das Puzzle eigentlich heute schon zusammen oder wie groß sind denn die Abweichungen und versuchen dann die Abweichungen zu diskutieren. Vor dem Hintergrund, wo kommen die denn her? Also möglicherweise ist die Abweichung ja gar nicht so schlau, weil du wirst auf die gleiche Idee gekommen wie ich, wenn denn du nur die Informationen hättest, die ich auch hatte. Also möglicherweise hast du nicht die Strategien oder die Strategien geben dir nicht den Rahmen oder die Informationen vor, dass du selber in die Richtung gespielt hättest. Hätte ich dir das alles sauber gegeben und erklärt, würdest du sagen, ja klar, ist ja der nächste logische Schritt, macht ja total Sinn. Hattest du aber nicht. Das kann eine Ursache sein. Auf der anderen Seite gibt's auch Ursachen, Leute sind nicht gut in ihrem Job, Punkt. Also die antizipieren nicht, wo der Puck hingespielt wird und wo man hinfahren muss. Das gibt's auch. Das ist auch in dieser ganzen New Work-Diskussion. Es fallen nicht lauter Raketenwissenschaftler vom Himmel plötzlich. Also es ist eine bunte Truppe an Menschen zusammengewürfelt und da ist immer alles dabei. Und das muss man, glaube ich, einfach offen und ehrlich anschauen. Und dann gibt's ganz unterschiedliche Niveaus von der Antizipation. Manche wollen auch überhaupt nicht. Also es hat ja auch einen hohen menschlichen Faktor, der da mitspielt. Wenn ich die ganze Zeit der Fürst in meinem eigenen kleinen Fürstentum war und jetzt können wir alle irgendwie so ein bisschen da in die Karten gucken und jetzt muss ich auch noch erklären, warum ich die Ziele so mache.
Das ist für manche unangenehm.
Jetzt muss ich auch möglicherweise ein Ziel machen, was du erfunden hast und gar nicht ich. Das ist doch irgendwie, das ist doch alles nicht mehr so toll in dieser Firma. Früher war da alles besser so. Das sind natürlich auch ganz menschliche Züge, die da dazustehen. Und ich sage nicht, dass alle bei allen Zielen mitquatschen dürfen, aber ich sage schon, dass sauber hergeleitet, warum wir das machen und nicht das, wahrscheinlich für alle Sinn macht. Und wenn ich das nicht erklären kann, muss ich mich durchaus fragen lassen, warum wir das dann machen. Und das sind dann alles so Sachen, die innerhalb von so einem Leadership-Workshop diskutiert werden, aufkommen. Dann kommt hin und wieder auch mal vor, so ja, puh, also Werte haben wir zwar, aber leben sie nicht. Oder wir haben zwar eine Struktur, aber die ist also die Struktur, die da auf dem Chart ist, die ist ja gar nicht so, arbeiten wir ja eigentlich gar nicht. Und dann merkt man so halb agilisierte, irgendjemand hat mal was von Squads gelesen, dann sind so Kreise um Leute und die heißen jetzt alle Squads und irgendeiner sagt, das ist agil und so eine Sachen kommen dann dabei raus und die muss man dann nach und nach mal beleuchten und gucken, was ist denn da eigentlich los und wie kriegt man das vielleicht ein bisschen so sortiert, dass es Und das ist ja unsere, das ist ja Teil unseres Jobs vor allem oder des Antriebs, dass es die Leute nicht mehr stresst und überfordert, sondern dass es ihnen halt Ruhe gibt und dass sie sagen, ja, ich weiß, ich kann den ganzen Tag sinnvoll arbeiten, aber ich, also kann ich energetisch nicht, deswegen muss ich mir relativ sicher sein, dass ich die richtigen Ziele verfolge und nicht die falschen. Und wenn ich die konsequent verfolgt habe, dann ist auch irgendwann mal gut für die eigene Zufriedenheit und Gesundheit und die der anderen. Weil ich habe ja möglicherweise auch noch 10, 100 oder 1000 Menschen unter mir. Und wenn ich das nicht gut einstellen kann, dann ist das sau unwahrscheinlich, dass ich das für die gut einstellen kann. Und darauf muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, weil Stress ist pandemisch mittlerweile und dieses Überforderungsgefühl und das muss ja nicht sein.
Das muss wirklich nicht sein. Aber danke erstmal für die ganze Erläuterung und ich glaube, es war, man konnte sich es gut vorstellen, wie sich das auch anfühlt, mit in dem Workshop drin zu sein und wie langsam so ein ganz anderes Bild entsteht. Und ich glaube, dass dieses Überforderungs- und Stressgefühl pandemisch und so ein Lebensgrundgefühl wurde. Und jetzt habe ich auf eurer Homepage auch gelesen, das Zitat, OKR ist die Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun. Und ich finde gerade in diesem Kontext, Stress, Druck und Überforderung sind pandemisch, um dich da nochmal zu zitieren, ist ja in unserer Welt, die super busy ist, oft auch gar keine Option, Dinge nicht zu tun. Sondern wir sind ja eher diejenigen, die sagen, wir nehmen uns das noch mehr zu Herzen und wir nehmen uns noch mehr mit auf die To-Do-Liste. Aber selten sagt ja jemand im normalen Arbeits- und Lebenskontext, ich habe die Sache jetzt 5 Jahre gemacht und eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr, dass diese Aufgabe von mir täglich beackert wird, weil das führt mich nirgends hin, sondern wir sind ja eher die, sagen, wir machen, müssen noch mehr machen, um zu noch mehr zu kommen.
Ja.
Wie funktioniert diese Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun und diese auch bewusst zu verabschieden?
Ja, das ist auch schwierig. Also das ist menschlich schwierig und das ist der mitunter schwierigste Teil in so Workshops auch. Die Leute sagen immer so, hey, wieso denn die richtigen Dinge nicht tun? Ich will doch die richtigen Dinge tun. Und wir sehen aber, dass quasi, natürlich geht es nicht darum, die falschen Dinge zu tun. Also der Umkehrschluss der Aussage ist nicht zwingend richtig, sondern es ist so, dass wenn du die falschen Dinge tust oder die anderen eben nicht tust, dann kommst du bei denen, wo es wirklich drauf ankommt, nicht ausreichend voran. Oder möglicherweise kommst du gar nicht dazu, weil du die ganze Zeit irgendwas von den anderen Sachen, die ja auch alle schlau gewesen wären, machst. Und deswegen geht es darum, erstmal rauszufinden, also es sind im Prinzip zwei Ansätze. Der eine ist effektiv und der andere ist effizient. Bei der Effektivität geht es ja darum, die richtigen Dinge zu tun. Also müssen wir aus diesem ganzen Wust an Zielen die raussuchen, die uns im Verhältnis zu der Anstrengung, die sie kosten, am weitesten auf der Strategie, die ich gerade verfolgen will, nach vorne bringen. Und alle anderen nicht. So, und jetzt ist genau der Punkt, dann zu sagen, wenn jemand kommt, ja, aber in dem nächsten Quartal, da habe ich folgende Sachen für dich. Ding, dong und das. So, das müssen wir alles machen. Und dann ist genau die Kunst, dann zu sagen, du, das klingt total schlau, aber wenn ich mal auf meine Ressourcen gucke, dann habe ich die da und da reingesteckt. So. Das bringt das und das und das. Wenn wir jetzt dein Ziel verfolgen, müsste das ja mehr bringen als eins der Ziele, die ich verfolge. Wenn das so ist, happy, dann lass uns das tauschen. Dann nehme ich eins von meinen raus, nehme eins von deinen rein. Weil wir optimieren auf das globale Optimum. Das heißt, wir optimieren in diesem Workshop nicht auf das, dass dein Team am besten steht, sondern dass der Beitrag deines Teams auf das globale Optimum, also auf den Fortschritt der gesamten Firma am meisten einwirkt. Und das heißt auch, dass dein Team möglicherweise ein Ziel, was sie selber erfunden haben, mit dir zusammen, gegen eins tauschen, was jemand ganz anderes erfunden hat und eigentlich auch eher deren Ziel ist, aber nicht deins, sondern du mit den Sachen, die du kannst, mit deinem Team unterstützen musst. So, das ist die Optimierung auf das globale Optimum. Das heißt, wir suchen also die Ziele, die uns als Gesamtorganisation am meisten bringen. Und das ist der effektive Teil. Der dazu gehört halt eben auch, du kannst dir das am besten vorstellen, wie so eine Umzugskiste. Also jeder wahrscheinlich schon mal umgezogen. Diese Pappkartons sehen verlockend groß aus. Passt auch meistens irgendwie für Bettwäsche und so. im Bereich der Bücher, wenn man die dann mal so richtig vollpackt, stellt man fest, boah, da kriege ich Rücken und hält gar nicht so gut. Wenn du Glück hast, reißt der Henkel. Wenn du Pech hast, liegt irgendwie auf der verregneten Straße deine halbe Bibliothek.
Ja, bin gerade kürzlich umgezogen. Du triffst mich genau in das Herz. Wenn man die Kiste überschätzt und unterschätzt, wie schwer Bücher sein können.
Optisch passt das da rein.
Sieht gut aus, ja.
Aber operativ irgendwie erweist sich das als passt doch nicht. Also halt so, sieht so aus, stimmt aber nicht. Und wenn du dann sagst, so, jetzt haben wir doch schon, jetzt sind wir doch schon fünfmal umgezogen, wieso sagt ihr denn jetzt? Und die mal die Frage ist, gibt's CEOs, die die Kiste vollpacken, also deine, und sagen, hey, da ist doch noch Platz, mach doch noch mal rein, da an den Seiten geht doch noch was. Und welche, die sagen, lad mal aus. Meine Erfahrung ist, der Henkel ist eh schon angerissen und bevor uns das Zeug wieder auf der Mitte zwischen zwei Wohnungen auf der Straße landet, ist uns allen ja nicht geholfen. Sondern wir wollen ja sagen, die und die Sachen will ich am Ende vom Quartal da drüben und dann will ich damit auch was anfangen. Und das ist das ganze Spiel. Zu realisieren, dass die Kiste leider größer aussieht, als sie ist. Oder es geht zwar mehr rein, aber so richtig wirken tut es nicht. Um dann halt eben auf die Sachen sich zu konzentrieren, die ich unbedingt auf der anderen Seite brauche. Und die anderen hole ich halt im nächsten Quartal. Und das ist der Teil Effektivität. Und der Effizienzteil ist, dann auch wirklich die fünf Kisten in die Hand zu nehmen, einzupacken, auf die andere Straßenseite zu tragen und wieder auszupacken, nicht unterwegs irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen und ein Eis zu essen oder auch nicht jemanden auf der Treppe mit der Lampe zu sehen und sagen, ah cool, ja Lampe, super, ich nehme die Lampe und dann hast du deine Kiste vergessen. Das ist dann Effizienz, also quasi dabei zu bleiben und mit der Energie, die ich habe, genau diese Dinge zu machen und die so schlau wie möglich. Also vielleicht trage ich nicht jede Kiste einzeln, sondern ich nehme so einen Rollwagen und finde einen Aufzug und fahre dann damit runter. Also schon Wege zu finden, wie kann ich aus der Energie, die ich habe, am meisten rausholen, aber im Kontext der Sachen, auf die ich mich committed habe und nicht an irgendwas anderem rumbasteln, was auch gerade irgendwie könnte man schon machen und das scheint auch nicht total verkehrt, war aber nicht das, was wir darüber nachdenken, am wichtigsten war.
Ich möchte jetzt einmal kurz in deiner Umzugs-, ja, in diesem Bild des Umzugs bleiben. Und jetzt ist es ja das eine, die Kisten nicht zu voll zu packen. Es ist das andere, die Kisten auch wirklich auf die andere Straßenseite zu kriegen. Wie kriege ich aber, wenn angenommen, ich komme jetzt aus dem Workshop und bringe jetzt ein ganz neues Zielbild für mein Team mit, Ziele, die vielleicht ja jemand anderes entwickelt und erfunden hat, die ich mitbringe. Wie schaffe ich, dass die Person, die jetzt zum fünften Mal umzieht, auch für den fünften Umzug noch das gleiche oder vielleicht noch ein besseres, größeres, befeuertes Commitment hat, um diesen Umzug anzugehen? Gerade das Thema Commitment, Purpose ist ja auch riesig in unserer Gesellschaft. Wie kriege ich hin, dass mein, oder wie empowere ich mein Team, sich für dieses Ziel oder diese Ziele committed zu fühlen?
Glaube ich, geht nicht. Muss ich kurz drüber nachdenken. Kannst Leute nicht motivieren. Du kannst nur aufhören, sie zu demotivieren. Und dann dieses Purpose können wir auch noch gleich mal kurz reintauchen, weil es auch so eine nebulöse Wolke. Wir glauben, es gibt eine Vision. Purpose habe ich einen speziellen Blick drauf. Aber wenn du sagst, okay, wenn ich umziehe und zum fünften Mal, da muss ich ja irgendeine Vision davon haben, wo ziehe ich denn da hin und was, warum passt denn das besser zu mir, als wo ich vorher war? Weil wenn das gar nicht so ist und wenn ich sage, war doch eigentlich ganz nett hier und jetzt verliere ich auch noch meine Freunde, dann ist der Umzug vielleicht gar nicht das Richtige. So, also das heißt, ich muss ja erstmal ein Buy-in haben für die Vision. Und das heißt, das Unternehmen braucht eine, wo ich sagen kann, da kann ich überhaupt ein Buy-in entwickeln. Also da kann ich überhaupt in Resonanz gehen oder eine Deckung herstellen. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich meine eigene. Also ich muss ja wissen, worauf habe ich Freude, woran habe ich Freude und worauf will ich irgendwie einzahlen und woran nicht. Weil wenn ich das gar nicht sagen kann, kann ich auch schlecht sagen, ob deine Vision zu meiner passt. Also das ist, glaube ich, so der Teil, willst du überhaupt dich auf diese Reise begeben oder nicht? Und der hängt, glaube ich, an diesem Visionsteil. Und der andere, warum machen wir denn jetzt diese Kiste und nicht jene? Der ist ganz einfach eigentlich, weil ich glaube, ein Mantra, was ich gerne mag, ist, woran ich immer arbeite, ist nicht ich priorisiere es, sondern es priorisiert sich. So, also ich bin nicht derjenige, der sagt, die Kiste muss vor der, sondern ich versuche herauszufinden, was ist denn uns wichtig? Sagen wir, Essen und Schlafen. Okay, also brauche ich eine Matratze, eine Decke, irgendwie 3 Teller, 2 Gabeln, ein Messer und einen Gaskocher. Wenn mir grundsätzlich wichtig ist, was ich brauche, also wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann kann ich natürlich davon auch ableiten, was brauchen wir denn jetzt eher als was anderes. Und wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich hier die Kiste mit der Hüpfburg als allererste eingepackt, dann wissen wir ja schon, dass das irgendwie nach der Aussage, ja, also am wichtigsten ist, wir haben was zu essen da drüben oder können essen und können übernachten, dann muss ich ja nicht sagen, ich will das anders, sondern dann hat es sich ja offensichtlich anders priorisiert. Mhm. Dann ist die Hüpfburg nicht so der schlauste erste Move. Und nicht, weil ich das sage oder du das sagst, sondern weil wir vorher wissen, worauf kommt es uns eigentlich an und worauf gerade nicht. Und dann brauche ich gar nicht so über die Details zu diskutieren, weil die Details zahlen auf Essen oder Schlafen ein oder nicht. Und wenn oder nicht, dann ist es nicht so wichtig. Warum? Weil wir vorher wussten, was uns wichtig ist. So, und jetzt brauche ich gar nicht mehr daran zu kämpfen, welches Ziel jetzt vor welchem, sondern ich habe klar gemacht, worauf es ankommt und worauf nicht. Und das haben wir, da haben wir uns gemeinsam drauf verständigt. Und der Rest ist dann Logik, drauf zu schauen und zu sagen, ja klar, kannst auch in der Hüpfburg pennen, aber das wird wahrscheinlich nicht sonderlich angenehm. Lass mal nicht machen. Und das ist, glaube ich, um den Motivationskreis wieder zu schlagen. Also ich glaube, die größte Demotivation, die man Leuten in Teams antun kann, ist Schwachsinn. Und wenn du ihnen die ganze Zeit sagst, sie sollen das machen und das machen, aber keiner versteht so genau, wozu sollen das dienen und warum eigentlich. Mhm. Und die hätten es auch anders entschieden. Weil aber jemand sagt, ja, unser CEO, der hat auf so einer Konferenz gesagt, wir haben auch eine App. Ja, aber keiner unserer Kunden braucht eine App. Ja, aber wir machen jetzt eine App, weil er hat ja gesagt, wir haben eine App und wir haben keine, deswegen brauchen wir eine. Das frustriert Leute. Und zu Recht. Und deswegen ist ja die Frage, die App ist nicht wegen der App da, sondern die App ist entweder da, weil sie auf was einzahlt, was uns wichtig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir sie auch nicht machen. Und dann brauche ich auch kein Motivieren oder nicht, weil dann haben die Leute Bock drauf, weil es sind ja, wenn sie die Vision teilen und wenn wir bis dahin schlauer drüber nachgedacht haben, was wichtig ist und was nicht, dann ist das, und ich sage nicht, dass es nicht immer das zwingend das ist, was mir am meisten Spaß macht, sondern ich sage, es ist das, was am meisten bringt. Und das sind manchmal auch sowas wie eine Steuererklärung gehört halt manchmal auch dazu. Es macht nicht unbedingt Spaß, aber manchmal muss man es halt machen.
Den Spaß daran habe ich auch noch nicht gefunden. Du hast eben gesagt, das sind Menschen im Team, die Vision teilen. Gibt es denn auch Zusammenarbeiten mit Teams, wo ihr merkt, da gibt es 1, 2, 3 Personen, die Vision gar nicht teilen?
Mit Sicherheit. Also.
Und wie geht man oder wie geht das Unternehmen dann mit diesen Menschen um?
Oder andersrum. Also ich finde, die Frage muss man fairerweise von beiden Seiten beurteilen und beleuchten. Ja, das gibt es. Gibt es das häufiger als seltener? Ja, meine Erfahrung ist, das gibt's häufiger und nicht seltener. Die Frage ist, wo ist die Ursache? Und ein großer Teil der Ursache ist, es gibt gar keine Vision. Oder das, was da als Vision ist, taugt halt einfach nix. Oder man hat sich jetzt die Weltrettung als Purpose gegeben und die Vision ist, wir sind noch der größte Player und gesteuert wird nach einem Businessplan. Das ist halt einfach Schwachsinn. Ja. Das ist halt Purpose, Greenwashing, whatever. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass das in so einem schlauen Konstrukt irgendwie sinnvoll aufeinander aufbaut, sondern das ist reines Marketing. Also Insider-Marketing so, und deswegen braucht man sich da auch nicht wundern, dass die Leute sagen, glaube ich nicht, interessiert mich nicht, nervt mich, weil jetzt hier irgendwie groß den Purpose Day zu machen, um dann festzustellen, das Einzige, was euch interessiert, sind die Zahlen aus dem Businessplan, ist halt einfach Motivationskiller, und zwar zu Recht. So, und an der Stelle musst du dir die Frage stellen, aber da immer so ein ganz gerne so ein Bild, wenn du bist halt im Reisebus, so. Und wenn du mit allen nach Südfrankreich fährst, dann musst du dir hin und wieder schon auch die Frage stellen, wollen da alle hin? Oder will ich da hin? Und wenn du dann feststellst, der Bus fährt gar nicht nach Südfrankreich, dann ist halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Und wenn ich dann die ganze Zeit sitzen bleibe und sage, ach, ist ja ganz gemütlich hier, regnet nicht rein, gibt auch Drinks mit Schirmchen, ich mache halt mit, dann bin ich halt möglicherweise nicht nur nicht Teil der Lösung, sondern mich auch Teil des Problems. Weil irgendwann muss man halt, wenn man das feststellt, auch sagen, können Sie mal kurz rechts ranfahren? Ich habe festgestellt, es ist überhaupt nicht mein Reiseziel hier und wahrscheinlich auch nicht meine Reisegruppe. Also ich will schon mal aussteigen. Und dann kannst du das entweder für dich beurteilen und aussteigen oder der Prozess setzt sich in Gang, dass 2, 3 andere, 4, 5, 6, 7, 10 auch auf die Idee kommen, so, stimmt, die ist ja überhaupt nicht die Richtung und also, So, wenn aber alle mitfahren, weil es Schirmchen und Drinks gibt und der Raum klimatisiert ist, dann, das ist ja das, was oft passiert, dass dann alle sagen, aber keiner steht auf und sagt, muss ich dann doch mal die Klimatisierung hier verlassen. Also man muss immer gucken, bin ich Teil des Problems oder Teil der Lösung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die in den Bus kommen, der recht klar nach Südfrankreich fährt, wo ein großer Teil der Reisegruppe auch richtig Bock haben, die ja mit ihren Skiern reinlaufen und ihren Skihelm dem anderen an den Kopf knallen, die sind halt möglicherweise auch verkehrt. Und da muss ich dann sagen, du, willst du nicht nochmal kurz heim und eine Badehose holen, die Skier abstellen, weil so offensichtlich, das wird so nix. Und wenn die Antwort ist nee, dann muss ich auch das irgendwie tun, weil eine Gemeinschaft funktioniert sehr, sehr sensibel darauf, wie wir miteinander umgehen. Und wenn da Leute dabei sind, die eben nicht so mit damit umgehen, wie sie umgehen sollten in dem Commitment einer Gemeinschaft, dann gibt es Studien, die zeigen, der Rest der Gemeinschaft macht auch weniger oder macht auch weniger mit und sagt, ja, ich bin ja nicht der einzige Dumme hier. Also wenn der das kann, kann ich das auch. So, und dadurch versauert die ganze Gemeinschaft und das kannst du nicht so lassen. Und deswegen musst du sagen, so, Badehose holen und wiederkommen oder Skier nehmen und aussteigen. Aber so geht das nicht. Und das ist in dem ganzen Kram schon auch, das ist alles auch ein Spiel von Konsequenz. Wird in dem ganzen New Work Kontext sehr gerne irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube nicht, dass die Zukunft so funktioniert, dass jeder machen kann, was er will. Und es ist auch nicht alles immer nur harmonisch, weil dazu sind Menschen zu komplexe Geschöpfe. So, deswegen muss man halt auch mit solchen Sachen konsequent umgehen und sagen, lass mal checken, wo willst du hin, wo will ich hin? Passt das zueinander? Wollen wir so alle miteinander umgehen? Und wenn der größte Teil der Gruppe sagt, ja, da wollen wir hin und haben auch voll Bock und einer sagt, nee, habe ich nicht, dann ist doch besser, du suchst ja eine andere Gruppe.
Ich möchte auch da nochmal kurz hinzufügen, ich finde es total wertvoll, was du sagst. Und ich persönlich entdecke ganz oft, dass der Umgang mit Menschen, die Teil des Problems sind, teilweise problematisch ist. Weil oftmals hängt das daran, dass ich Teil des Problems werde, daran, dass, und ich benutze jetzt dein Wording an der Stelle, dass nicht aufgehört wurde, mich zu demotivieren. Und dann bin ich irgendwann an einem Punkt, dass ich sage, ich sehe hier weder nach vorne, nach hinten, das ist absolut scheiße und ich bin unabsichtlich Teil des Problems und finde vielleicht gerade selber einfach nicht raus. Und dann befinde ich mich auf einem Abstellgleis, auf dem ich als falsche Frucht, als faule Frucht betitelt werde. Und das finde ich dann auch noch einen Layer weiter, über den New Work auch nicht nachdenkt. Klar, weil es ein unsichtbares Problem ist an der Stelle, was das Ganze aber noch komplexer macht. Und wenn man da an deine Bus-Analogie denkt, macht es die Besatzung im Bus noch mal diverser und komplexer.
Und es kommt noch hinzu, dass der Trade-off ja menschlich nachvollziehbar ist. Also man hat dann eine Situation sich geschaffen, in der man das Gehalt braucht, in der man Familie hat, in der man ein Haus gekauft hat, in der man was weiß ich. Und den Satz so, wisst ihr was, das könnt ihr ohne mich machen, den sagst du halt mit 20. Relativ easy. Warum? Weil dann machst du halt mit 2 anderen Kumpels was anderes. Mit 45 ist das schon ein anderes Game. Und da kommt dann halt schon auch so ein bisschen, und dann wird's eine Frage der Werte, wie lange kann ich mein eigenes Ding so unterdrücken oder wie lange mache ich den Rollladen runter und denke mir so, Mann, inhaltlich taugt das hier mir überhaupt nicht. Auch die Entscheidungen, die getroffen werden, finde ich alle nicht nachvollziehbar oder würde ich alle anders treffen. Aber das Haus. Die Rechnung. Oder man sagt man so, oh, jetzt muss ich aber wirklich mal irgendwie ran. Und das ist ein sauschwerer Schritt. Also deswegen, den darf man auch nicht übermäßig einfach darstellen und sagen, ja gut, ihr seid alle Teil des Problems, jetzt steht mal auf und sagt so, stopp hier, ich will aussteigen. Da steigt euch ja wer anders aufs Dach, berechtigterweise, sondern es ist ein Trade-off und deswegen muss man wirklich auch bewusst damit umgehen. Aber ich habe selten gesehen, dass Leute, die berechtigterweise gesagt haben, die Richtung passt hier nicht und ich glaube, wir treffen hier falschen Entscheidungen. Und wenn ihr glaubt, dass ihr es besser wisst, dann okay. Aber logisch ist es nicht. Die habe ich selten gesehen, dass die rausgeworfen wurden. Die wurden eher befördert.
Das ist
nicht immer. Aber meistens.
Aber meistens. Na, immerhin. Du hast eben angeteasert, dass du einen ganz speziellen Blick auf das Thema Purpose hast. Ich habe schon den Begriff Purpose Washing gehört. Nimm uns doch mal da mit in dein Gehirn, in deine Gedanken zum Thema Purpose.
Ui. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich es nicht zu verwirrend mache. Also, ich glaube, Vision und Purpose, es gibt nur eins. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso braucht es Unternehmen, die sagen, eine Vision, eine Mission und ein Purpose? Also noch mehr Layer dazu zu führen, gibt nicht Klarheit und nimmt auch nicht dieses, wir wollen uns nicht von diesen 100 Millionen lösen, deswegen schreiben wir jetzt noch irgendwo anders was anderes dazu. Das macht ja in der Kausalkette nicht die Sachen klarer und nachvollziehbarer, sondern verwirrender, weil irgendwann komme ich zu dem Punkt so, soll ich jetzt nach den 100 Millionen steuern oder nach diesem Purpose-Ding da, wo wir wirklich was Cooles wollen? Und da das die Leute mehr verwirrt, als es ihnen Orientierung gibt, habe ich mir gefragt, was ist ein Purpose eigentlich so? Und wenn man auf, was ist der Zweck eines Unternehmens? So, und ein Unternehmen scheint zu sein, eine Vorstellung, das ist eine Fiktion. Apple ist eine Fiktion, Daimler-Benz ist eine Fiktion, also die bauen Produkte, die sind real, aber wenn du und ich und alle anderen aufhören, an Apple zu denken, gibt's Apple nicht mehr. Ende, also da kannst du nicht, es ist vorbei, weil es ja nur in unserem Kopf stattfindet. Also scheint es ja was rein Virtuelles zu sein, was uns irgendwie zusammenhält und über eine lange Zeit befähigt, in eine bestimmte Richtung unsere Energie und Bemühungen zu investieren. Und wenn du Harari anguckst, die Herleitung ist, der Mensch ist ja zur Kooperation befähigt, im Unterschied zu vielen anderen Spezies, und das hat ihn wahrscheinlich auch so dominant gemacht, dadurch, dass man an geteilte Werte und eine geteilte Vision glaubt. So, und wenn jetzt der Zweck eines Unternehmens ist, einer Gruppe von Menschen irgendwie einen Rahmen zu geben, dass die über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten können und dafür Bedingungen sind, dass ich Vision und Werte teile. Ich glaube, man muss dann noch sowas wie Shared Harvest, also geteilte Ernte dazufügen, weil wenn man das nicht schlau aufteilt, werden die Leute auch irgendwann aufhören, zusammenzuarbeiten. Aber wenn das so die Sachen sind, die man braucht, um in einem virtuellen Kontext wie einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, dann ist der Purpose ja, dass ich diesen Rahmen schaffe und der Zweck des Unternehmens ist, diesen Rahmen zu schaffen und zu halten. Und darin haben die Leute eine geteilte Vision, weil das ist, was sie zum Arbeiten antreibt. Und deswegen glaube ich, wäre es auch rein logisch, eine Doppelung, ein Purpose und eine Vision zu haben. Was ich aber oft sehe, ist, dass das Purpose-Ding irgendwie draufgeklatscht wird, weil es gerade en vogue ist oder weil irgendjemand sagt, es braucht man. Am schlimmsten noch zum Employer-Branding. Aber in der Realität und der Denkrichtung ändert sich nichts und führen das immer noch irgendwie das Excel-Sheet. Und das würde ich als Purpose-Washing bezeichnen.
Marco, du hast uns jetzt ganz schön viel zu denken mitgegeben. Purpose, sinnvolles Arbeiten, Ziele, die Sinn ergeben. Und wir nähern uns jetzt auch schon der Stunde unserer Aufnahme. Aber an der Stelle herzlichen Dank. Also mein Gehirn rattert, du siehst es vielleicht. Wir können uns ja sehen in unserer Aufnahme. Ja. Ich glaube, auch ich habe ganz viel, über das ich jetzt heute und wahrscheinlich auch noch morgen nachdenken darf. Und würde dir gerne zum Schluss nochmal die Frage stellen. Wir haben jetzt schon mal so ein paar Dinge angesprochen, wenn wir auf die Arbeitswelt schauen. Und es dreht sich da viel um Sinnhaftigkeit, Produktivität, Vision. Wir haben gerade drüber gesprochen. was braucht die Arbeitswelt deiner Meinung nach am dringendsten, um genau diesen Attributen näher zu kommen und das mit echtem Leben zu füllen, statt dass es leere Worthülsen sind, die wir inflationär benutzen, nur weil sie gut klingen und gut aussehen in einem Text bei LinkedIn zum Beispiel?
Oh ja, also wir brauchen Realness. Man muss irgendwie die Anzüge in den Schrank hängen und ein bisschen mehr, also mehr real sein. Aber was es vor allem braucht, glaube ich, ist eine neue Definition von Erfolg. Also dieses Steuern nach reiner Finanzperspektive führt zu so vielen Problemen. Und ich bin wirklich weder esoterisch und ich bin auch kapitalistisch geprägt. Ich sage auch nicht, man soll genau nicht danach steuern, sondern man muss es ausgewogener haben. Wir brauchen einen Trade-off zwischen Planet, Mensch und Profit. Und diese Sachen sind ja nicht, die sind nicht neu. Das kommt, also die ersten Entscheidungen dazu oder die ersten Sachen sind aus den 50ern und das People, Planet, Profit-Ding ist aus den 90ern. Also sind alles sehr alte Konzepte, aber es ist noch nicht in die Definition von Erfolg übergegangen. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Definition von Erfolg, die Erfolg so beschreibt, dass man ein sauberes Verhältnis von People, Planet und Profit als Steuerungsgröße hat und nicht nur eindimensional. Und dass man dafür Applaus kriegt und nicht für den LinkedIn-Post, wie viel Venture-Kapital man eingesammelt hat, was man dann möglicherweise mehr oder weniger sinnvoll verfeuert.
Du sagst es. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die vergangene Stunde, in der du uns so viel mitgegeben hast. Ich bin total geflasht und danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit.
Das freut mich sehr, dass ich ein bisschen was beitragen konnte. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.